Wir sagen bereits jetzt Nein zu lukrativem Geschäft, wenn dieses dem Klimagedanken widerspricht.
Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
Moin und schön, dass Sie dabei sind zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft. Mit mir, Bettina Rose. Und heute im Gespräch mit Melanie Kehr, Vorstandsmitglied der KfW. Die KfW hat im letzten Jahr wirklich ein außergewöhnliches Jahr gehabt, denn es wurden wohl selten so viele Förderanträge gestellt wie zu Zeiten von Corona und der Pandemie. Was hat das ausgelöst und wie wurde damit umgegangen? Darüber müssen wir reden. Aber auch, wie die SDG-Ziele der Vereinten Nationen umgesetzt werden und wie insgesamt das Thema Nachhaltigkeit die KfW doch maßgeblich prägt. Wir hören direkt rein. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei.
Bank und Zukunft.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Kehr.
Hallo, Frau Rose.
Okay, wir freuen uns sehr, heute über die KfW zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie gleich zu Beginn einmal kurz einordnen können, für alle die, denen das nicht bewusst ist, was ist eigentlich die zentrale Aufgabe der KfW und welche Rolle nimmt sie eigentlich ein?
Das stimmt, da sind wir ein bisschen besonders. Wir sind ja eine der führenden Förderbanken der Welt. Das heißt, dass wir eine Anstalt öffentlichen Rechts sind, die zu 80% im Besitz des Bundes ist und zu 20% im Besitz der Bundesländer. Und so setzen wir uns im Auftrag unserer Eigentümer dafür ein, das klingt immer so schön, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen zu verbessern. Wir haben auch, finde ich, einen ganz guten Claim. Wir sagen, wir sind Bank aus Verantwortung und heben uns damit von Geschäftsbanken ab, weil wir wettbewerbsneutral handeln und eigentlich nicht in den Bankenwettbewerb eingreifen dürfen.
Und wenn Sie über Bank aus Verantwortung sprechen, dann müssen wir einmal den Blick auch kurz zurückschwenken lassen. Denn das letzte Jahr war sicherlich eine außergewöhnliche Belastung für Ihr Haus durch Corona. Vielleicht können Sie das kurz mal schildern, wie waren diese letzten 12 Monate wirklich für Sie und was war tatsächlich die größte Hürde, die Sie zu gehen hatten?
Also Sie sprechen das völlig richtig an. Das letzte Jahr war natürlich für die KfW besonders, aber man muss auch sagen, dafür ist ja eigentlich eine Förderbank auch da. Wir sind in Krisenzeiten besonders gefordert. Das war in der Vergangenheit schon so, beim Thema Wiedervereinigung zum Beispiel oder bei der Finanzkrise und jetzt bei Corona natürlich umso mehr. Besondere Herausforderung war für uns eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, die von uns gefordert war. Denken wir nochmal zurück. Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft ja immens unter Druck gesetzt. Unsere Eigentümer, der Bund und die Länder haben sich bereits im März 2020 unglaublich schnell und unkompliziert zum Ziel gesetzt, besonders betroffene Unternehmen in der Krise zu unterstützen. Und damit waren wir dann sofort gefordert und mussten möglichst schnell gemeinsam mit unseren Finanzierungspartnern, wir haben ja kein Filialnetz, kein eigenes, sondern wir arbeiten ja mit dem deutschen Bankenmarkt zusammen, mit unseren Finanzierungspartnern das Corona-Sonderprogramm und den Schnellkredit aufgesetzt. Das heißt, ich glaube, man kann schon sagen, Corona hat uns überrannt. Das war ja damals der erste Lockdown. Es gab eine große Unsicherheit für viele Firmen und die Unternehmen mussten eben mit diesen Unsicherheiten umgehen. Und da hat Liquidität natürlich eine große Rolle gespielt.
Und diese Finanzierungspartnerarbeit, wo Sie sie gerade ansprechen, ich habe gelesen, dass es da doch große Differenzen bei denen gab. Also, dass die Sparkassen mit 22,1 Milliarden Euro sehr viel aktiver waren als die Genobanken mit 8,7 Milliarden Euro. Woran liegt das?
Sie meinen jetzt bei der Unterstützung des Corona-Sonderprogramms?
Genau.
Es war ja so angedacht, dass die Unternehmen natürlich zu ihrer Hausbank gehen und dort nach Finanzierungen fragen und der KfW Schnellkredit oder Sonderprogramm war dann immer eine starke Unterstützung des Bundes, weil der Bund hier in die Haftung gegangen ist, also zwischen 80% und 100% der Haftung für diese Darlehen übernommen hat. Und da haben wir ja ein recht breites Netz. Wir arbeiten da ja nicht nur mit den Genossenschaftsbanken, den Sparkassen, sondern auch den Privatbanken zusammen. Und am Ende hängen da sogar 1400 Banken dahinter am Ende des Tages. Und die waren natürlich unterschiedlich betroffen. Ist ja immer eine Entscheidung der Bank, wie sie auch die KfW-Programme an ihre Kunden weitergibt.
Erwarten Sie zukünftig noch Kettenreaktionen, wenn jetzt durch das Aussetzen der Insolvenzpflicht Unternehmen gefördert wurden, die eigentlich langfristig Schwierigkeiten haben, da am Leben zu bleiben?
Also eine wichtige Voraussetzung für die Corona-Unterstützung war ja, dass es Unternehmen zugutekommen sollte, die vorher schon oder die vorher in einem guten Zustand waren. Also Unternehmen, die vor der Corona-Pandemie in Schieflage waren, waren nicht eligible für das Corona-Sonderprogramm und den Schnellkredit. Insofern gab es da schon eine gesunde Vorselektion, so würde ich sagen. Nichtsdestotrotz stehen ja viele auch jetzt noch unter Druck und das müssen wir uns einfach anschauen. Aber bisher sind die Anzeichen, die wir sehen, wenn wir über Stundungen reden oder tatsächliche Ausfälle, sehr, sehr überschaubar.
Sehr gut. Und damit würde ich auch tatsächlich gerne zurück ins Heute kommen. Denn diese Finanzierungspartner sind ein Thema. Sie leiten den Banken die Kredite der KfW weiter. Sagen aber auch, sie wollen zukünftig näher gerne an den Kunden rankommen. Wie haben Sie das vor? Und warum ist das eigentlich so, dass Sie nicht direkt an den Verbraucher rangehen?
Gut, das ist im KfW-Gesetz verankert, dass wir hier gemeinsam mit dem Bankenmarkt zusammenarbeiten. Und das halte ich auch für eine sehr, sehr gute Konstruktion, weil ja unsere Hausbanken ihre Kunden auch sehr gut kennen. Das heißt, die haben natürlich sehr viel Informationen und sehen auch die Bedarfe und können hier auch Förderprogramme dort mit ansprechen, wo ein Kunde vielleicht gar nicht drüber nachdenkt. Also sagen wir mal, ein Endkreditnehmer möchte ein Darlehen aufnehmen, um sein Haus zu sanieren. Dann sagt ein pfiffiger Bankberater Bescheid und sagt, hier gibt's vielleicht auch eine KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen und Sanieren zum Beispiel. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Konstrukt, hier auch eine gute Beratungsleistung der Banken mitzunutzen.
Ja, und Sie haben auch gesagt, Sie sind im Grunde genommen, also die KfW, der Motor für die Wirtschaft durch Digitalisierung. Welche Prioritäten sehen Sie jetzt speziell in der IT-Strategie auch in diesem Zusammenhang?
Das ist eine große Frage. Also wenn wir über Digitalisierung zum Beispiel sprechen, dann sehen wir natürlich einmal im deutschen Markt einen großen Rückstau. Da steht Deutschland ja insgesamt nicht gut da, ist europäisch höchstens im Mittelfeld unterwegs. Aber wenn wir jetzt den Blick in die KfW richten, dann habe ich ja eben schon geschildert, die KfW ist in Krisenzeiten besonders gefordert. Also dann, wenn es drauf ankommt, muss eine KfW handlungsfähig sein. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dass hier Geschwindigkeit eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also Beispiel Corona-Sonderprogramm. Am 11. März gab es Gespräche mit den Ministerien, März 2020, um zu sagen oder um zu diskutieren, wie wir die Wirtschaft unterstützen können. Am 6. April haben wir bereits eine erste automatische Zusage erteilt und am 8. April eine erste Auszahlung geleistet. Das heißt, da ist nicht mal ein Monat vergangen und solch ein Programm war aufgesetzt. Und das funktioniert natürlich nur mit einer funktionierenden IT. Wir haben hier auf unsere Plattform gesetzt, die VSP-Plattform, mit der wir oder über die wir mit unseren Finanzierungspartnern verbunden sind. Wir haben einen Förderassistenten gebaut und haben hier Cloud-Technologie verwendet. Und wir haben unser internes Arbeitsmodell sehr, sehr stark agilisiert und hier über diese Methodik eben auch eine große Geschwindigkeit an den Tag legen können. Also ich würde sagen, allein mit einer IT retten wir natürlich nicht die Förderung, aber die IT hat hier eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, diese Geschwindigkeit, die wir brauchen, um schnell unterstützen zu können, auch gewährleisten zu können. Und da arbeiten wir auch weiter dran.
Nun sehen wir in anderen Banken, dass IT-Vorstände insgesamt immer weiter in den Fokus rücken, einfach weil diese Bedeutung so immens wächst. Nehmen Sie das auch so wahr, auch Ihren Einfluss auf die Geschäftsstrategie der KfW-Gruppe quasi, dass Sie da auch da in Ihrer Funktion immer mehr Gewicht bekommen?
Gut, ich glaube, das zeigt sich ja schon in dem, dass bevor ich in den Vorstand der KfW gegangen bin, 5 Vorstände da waren. Dann hat man den Vorstand erweitert auf 6, um zu sagen, die IT soll ein eigenes Ressort erhalten. Und ich finde, das setzt ja schon ein Zeichen. Und damit sind wir sozusagen gut mit Know-how ausgestattet. Und im Vorstand sind wir natürlich gesamthaft für die Geschäftsstrategie der KfW verantwortlich. Und da hat das IT-Thema natürlich auch eine hohe Sichtbarkeit.
Ja. Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie auch Cloud Computing für Sie dabei eine große Rolle spielt. Ich habe gesehen, dass Sie auch viele Cloud-Stellen ausgeschrieben haben. Können Sie das nochmal umreißen, welche Bedeutung Cloud für Sie hat?
Also glaube, man muss sich das wirklich genau anschauen. Deswegen finde ich Ihre Frage absolut richtig. Vor ein paar Jahren hat man ja noch über Cloud gesprochen als Möglichkeit, wirklich stark Kosten einzusparen. Wir sehen das differenzierter. Also wir sagen, die neuen Technologien müssen wir uns im Detail anschauen und gucken, wie sie uns helfen können. Und für uns ist Cloud deswegen spannend, weil wir Geschwindigkeit aufnehmen möchten bei uns in den Projekten, in der Entwicklung. Und da hilft uns die Cloud. Und das haben wir so angegangen. Also da folgen wir dem Slogan Think Big, Start Small, weil wir gesagt haben, wir wollen erst pilotieren und rausfinden, wo es uns wirklich hilft und ob wir mit unseren Annahmen richtig liegen. Das haben wir jetzt 2 Jahre lang gemacht, sehen einen großen Mehrwert in der Cloud und rollen es jetzt größer aus über eine Tech Foundation, die wir in der KfW gegründet haben. Und da haben Sie recht, da suchen wir auch Mitarbeiter von extern zur Unterstützung.
Das heißt, PwC hat gerade in diesem Jahr eine Studie rausgebracht, in der stand, dass 73% der Banken Cloud Computing bereits als festen Bestandteil der Strategie haben. Sie würden sich zu diesen 73% auch zählen.
Ja, das ist richtig. Wobei natürlich wichtig ist, also da muss es ja immer eine Ergänzung geben, wir müssen hier ja Chancen und Risiken abwägen. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass man als Bank hier natürlich einen besonderen Blick auch auf die IT-Sicherheit und die Cloud-Nutzung legen muss. Wo liegen die Daten? Wie können wir die Daten schützen? Und da haben wir uns einen, wie ich finde, sehr zielorientierten oder ergebnisorientierten Ansatz genommen und schauen insbesondere dort auf Cloud, wo wir eben diese Entwicklungsgeschwindigkeit erreichen können, um in den Projekten schneller zu werden, aber auch mit Daten umgehen, die nicht so riskant sind. Das heißt, wir fangen natürlich nicht mit unseren, wir werten es ja immer ein, VIV, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität unserer Daten. Mit den VIV4-Daten gehen wir jetzt nicht in die Cloud, sondern eher mit den unkritischeren.
Okay. Vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, den ich beleuchten würde. Sie sind eng verzahnt mit der Politik. Das liegt in der Natur der Sache und der Programme, die aufgelegt werden, die eben auch politisch gewollt sind. Nehmen Sie uns nochmal mit. Wie ist das Zusammenspiel zwischen der KfW und der Politik? Oder wie auch bei Ihnen ganz persönlich erfolgt die Interaktion mit Politikern oder der Austausch?
Gut, wir gehören ja zu 80% dem Bund, zu 20% den Ländern und damit ist unser Verwaltungsrat ein ganz feines Gebilde, das genau diese Eigentümerstruktur abbildet. Das heißt, unserem Verwaltungsrat sitzen der Finanzminister und der Wirtschaftsminister jeweils im jährlichen Wechsel als Vorsitzender und Stellvertreter vor. Bei unseren Verwaltungsratssitzungen sehen wir da natürlich dann die Minister und auch im Verwaltungsrat selbst haben wir eben da eine hohe Abdeckung auch an weiteren Ministern oder Bundestagsmitgliedern. Also es ist ein buntes Potpourri, was wir dort sehen. Und da sind wir natürlich ja in diesen festen Verwaltungs- oder Aufsichtsstrukturen, die wir da haben, eng mit unserem Eigentümer verzahnt. Im täglichen Leben sieht das natürlich viel enger aus in der Zusammenarbeit. Da machen wir uns ja auch Gedanken, wie können wir die Ziele ökologisch, ökonomisch, sozialer Wandel, Nachhaltigkeit, welche Ideen können wir da entwickeln und gehen damit auch auf die Ministerien zu und machen Vorschläge oder man kommt auf uns zu und sagt, es gibt neue Ideen, was man vorantreiben möchte, wie kann eine KfW da unterstützen und dann erarbeiten wir gemeinsam diese Programme.
Das ist ja schon eine große Besonderheit in der Bankenlandschaft. Wie nehmen Sie das wahr, diese Zusammenarbeit mit der Politik? Ist es anders, als wenn Sie mit Banken zusammenarbeiten?
Ja, das ist natürlich für uns anders, weil es ja unser Eigentümer ist, der da auch natürlich Durchgriff hat. Also es ist ja nicht immer nur eine Abstimmung, sondern wir erhalten ja in Teilen auch Zuweisungsgeschäfte, die wir dann aufgreifen müssen. Während die Bankpartner ja für uns die Finanzierungspartner sind, mit denen wir die Programme dann zum Leben erwecken. Also da sind wir in sehr unterschiedlichen Rollen oder die angesprochenen Partner von Ihnen sind da ja in sehr unterschiedlichen Rollen mit uns unterwegs. Insofern spürt man das natürlich schon.
Stimmt. Nun ist ein zentraler Baustein Ihrer Strategie die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, was sind das für Ziele? Also warum sind die für die KfW relevant? Und welchen Beitrag Sie eben auch leisten können in diesem Zusammenhang?
Ja, da hole ich vielleicht noch mal ein bisschen aus. Die SDG-Ziele haben ja die Vereinten Nationen damals als Antwort gefunden auf globale Herausforderungen wie zunehmende Erderwärmung, soziale Krisen, internationale Konflikte. Und vor diesem Hintergrund hat man damals in der Generalversammlung im September 2015 die Agenda 2030 mit den SDG-Goals, also den Sustainable Development Goals, verabschiedet. Und das passt natürlich hervorragend zu unserem Förderauftrag. Ich habe es ja schon geschildert, dass wir uns für eine ökologische, ökonomische und sozial nachhaltige Entwicklung einsetzen und damit diese 17 Ziele auch sehr gut zu unserem Geschäftsmodell passen. Wir haben ja den Anspruch, eine Transformation der Wirtschaft zu unterstützen, zu einer besseren und auch klimagerechteren Welt und sind hier als, so sehen wir uns als Vorreiter unterwegs in Deutschland. Und damit haben wir das Thema Nachhaltigkeit in unserem strategischen Zielsystem verankert. Dann war gerade aktuell im letzten Jahr die zwei Ziele Paris-Kompatibilität, Treibhausgasneutralität 2050 und eben unseren SDG-Beitrag in 2021 für unsere Verzielung hinzugenommen. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist auf diese 17 SDG-Ziele ausgerichtet. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in 2020 100% unseres Geschäftes auf diese Ziele zu mappen, was ja auch zeigt, dass es nicht reine Theorie ist, sondern dass eben diese Zuordnung auch sehr, sehr gut funktioniert.
Absolut. Und es ist ja hervorragend, dass Sie da auch so eine Vorreiterrolle einnehmen können. Nachhaltigkeit ist ja eins der Top-Themen auch im Banking in diesem Jahr. Ein kleiner Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie, welche gesellschaftlichen Themen werden in 10 Jahren da sein? Werden wir dann immer noch über Nachhaltigkeit sprechen?
Ja, also davon bin ich überzeugt. Das Ziel wird ja nicht weggehen. Wir haben uns ja verschiedene Schritte genommen, wie wir eben dem großen Ziel Klimaneutralität näher kommen möchten. Aber wenn Sie sich die 17 Ziele anschauen, dann sind die ja sehr, sehr abdeckend. Das fängt ja schon mit Ziel 1 an, keine Armut. Also glaube ich nicht, dass wir in 10 Jahren da kein Thema mehr mit haben. Wir haben großes Bevölkerungswachstum. Also es ist ja davon auszugehen, dass das weiter auf unserer Agenda bleiben wird. Hier haben wir Themen wie hochwertige Bildung. Das wird sicherlich in 10 Jahren auch eine große Rolle spielen. Aber auch die wirtschaftlichen Themen wie menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Das ist ja das SDG-Ziel Nummer 8. Da haben wir zum Beispiel im letzten Jahr unser Volumen verdoppelt, unter anderem aufgrund des Corona-Programms in 2020. Insofern ist das ein Ziel, was uns da sehr, sehr beschäftigt hat. Direkt danach kommt dann schon SDG 7 und 13, das sind bezahlbare, saubere Energie und Maßnahmen zum Klimaschutz. Da sind wir mit über 40 Milliarden im letzten Jahr dabei gewesen. Also wir sehen, da steckt viel dahinter. Aber wenn Sie sich die Ziele anschauen, bin ich überzeugt, dass die noch lange für uns Gültigkeit haben werden. Die Frage ist immer, in welcher Priorisierung für welches der 17 Ziele?
Und ich bin sehr beeindruckt, dass Sie die alle auswendig drauf haben in Ihrer Sinn mit der jeweiligen Zahl. Aber wenn man das mal nochmal aufs Unternehmen mappt, jetzt auch bei Ihnen. Veränderungen brauchen Zeit. Deswegen, genau wie Sie sagen, diese Ziele werden uns noch lange begleiten. Wenn Sie aber auch im Unternehmen etwas verändern wollen, beispielsweise in der IT-Infrastruktur, braucht das auch viel Zeit. Wie sieht dann die KfW in 10 Jahren aus? Wie ist das Ziel?
Ich würde die Frage zweigeteilt beantworten. Wir haben ja eben über unser Geschäft gesprochen und da kann ich vielleicht noch ergänzen. Für uns ist eben die Nachhaltigkeit, SDG, auch so wichtig, dass wir uns hier auch weiterentwickeln möchten. Wenn Sie fragen, in 10 Jahren, dann denke ich, sind wir da schon deutlich weiter. Wir haben eine Roadmap Sustainable Finance aufgesetzt in den letzten Jahren, die wir jetzt in ein Projekt Transform gegeben haben. Transform steht hier für richtungsweisende Veränderungen in der KfW-Ausrichtung. Also es geht wirklich darum, dass wir unser Geschäftsmodell eben auf treibhausgasneutrales Portfolio in 2050 ausrichten. Und wie wollen wir das machen? Da haben wir uns 6 Themen geschnappt. Da brauchen wir natürlich eine modernisierte Nachhaltigkeitsgovernance. Das ist ja ganz klar. Das sehen Sie gerade in vielen Banken, dass man sich überlegt, wo ist das Thema Nachhaltigkeit aufgehangen? Wie kann es verzielt werden in die Geschäftsentscheidungen, die man trifft? Und ich glaube, das ist sozusagen Schritt 1. Wenn die Governance nicht da ist, dann hat man sicherlich einen zahnlosen Tiger. Dann würde ich gerne 3 größere Bereiche rausgreifen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Wir möchten eine noch stärkere Berücksichtigung der ESG-Risikofaktoren in unserem Risikomanagement umsetzen. Sie haben bestimmt von anderen Banken auch gehört, dass die Aufsicht Stresstesting verlangt, wo geguckt wird, wie wirken sich Klimarisiken auf das Portfolio von Banken aus. Da sind wir sicherlich auch noch, sagen wir mal, in Early Stages und werden hier sicherlich noch sehr viel mehr Erfahrungen sammeln. Gerade auch mit unserer internationalen Ausrichtung in der KfW. Wir sind ja in 85 Standorten vertreten weltweit und man kann sagen, dass in ungefähr einem Drittel der Länder auch die Klimarisiken oder sehr stark vom Klimawandel beeinträchtigt sind, sodass wir da auch davon ausgehen, dass die Finanzierungen, die wir machen, da auch mit einem gewissen Klimarisiko behaftet sind. Das heißt, das gucken wir uns an. Zweiter großer Punkt ist das Thema SDG-Ziele, wo wir sagen, wir mappen unser Geschäft. Ich habe das schon erwähnt, das letzte Jahr haben wir ja zu 100% auf die SDG-Ziele mappen können. Aber jetzt gehen wir hier den nächsten Schritt und sagen, wir möchten die tatsächliche Wirksamkeit messen. Das heißt, wir möchten nicht sagen, wie viele Milliarden wir zum Beispiel in unser Programm EBS gesteckt haben, womit wir eine CO2-Reduktion erwirtschaften möchten, sondern wir möchten sagen, wie viele Tonnen CO2 wir eingespart haben. Dafür haben wir natürlich schon Zahlen, aber die kneten wir gerade nochmal richtig und gucken, wie wir hier noch besser die Wirksamkeit der Finanzierung gemappt auf die 17 Ziele tatsächlich messen können. Und der dritte Punkt, und ich finde, da wird es wirklich spannend, ist das Thema Paris-Kompatibilität. Das heißt, wir möchten ja dieses CO2-neutrale Portfolio haben in 2050. Das heißt aber auch, wir sagen bereits jetzt Nein zu lukrativem Geschäft, wenn dieses dem Klimagedanken widerspricht. Und dafür haben wir technologiebasierte Sektorleitlinien geschaffen, die wir im letzten Jahr im Dezember auch mit unserem Verwaltungsrat so abgestimmt haben. Und da, finde ich, wird es wirklich spannend, weil da sieht man dann, dass das Thema Nachhaltigkeit und Klima für uns so wichtig ist, dass es über den ökonomischen Zielen steht. Und ich finde, das ist ein echtes Statement. Das war sozusagen nach außen gerichtet. Sie haben ja gefragt, in 10 Jahren, wo stehen wir da? Nach innen gerichtet haben wir hier natürlich viel zu tun. Ich habe es schon gesagt, Digitalisierung spielt eine große Rolle. Und ich glaube, was man auch im letzten Jahr gut sehen konnte, ist, dass wir einen kleinen Umbau gerade machen in der KfW hin zu agileren Arbeitsweisen. Und gerade die haben sich auch wirklich bestätigt im letzten Jahr, als wir gesehen haben, wie schnell wir handlungsfähig waren, weil einfach siloübergreifend, dezernatsübergreifend hervorragend zusammengearbeitet wurde auf allen Ebenen und wir damit eben diese Schlagkraft entwickeln konnten. Und das werden wir sicherlich auch weiter ausbauen und ich denke, in 10 Jahren dann deutliche Fortschritte gemacht haben. Da ist dann wahrscheinlich schon wieder das nächste Thema auf der Agenda.
Absolut. Jetzt haben wir viel gelernt über die KfW. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz zu Ihnen als Person kommen mit einer kleinen Schnellfragerunde. Sie können das ganz schnell beantworten oder auch länger, wie es Ihnen in den Sinn kommt. Wir starten mal. Süß oder salzig?
Salzig.
Katze oder Hund?
Hund.
Berge oder Meer?
Berge.
Spontan oder geplant?
Oh, beides.
Auf wen hören Sie?
Auf Bauch und Kopf, natürlich auf meinen Mann, mit dem ich mich immer wieder austausche und der für mich ein ganz guter Nordstern ist, um immer mal wieder auszuloten, wo die Reise hingeht.
Wie oft schauen Sie am Tag auf Ihr Handy?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da der KPI eher die Bildschirmzeit, die man ermitteln könnte. Ich kann es gar nicht sagen.
Du- oder Sie-Kultur?
Ich komme aus einer Du-Kultur. Ich war ja fast 16 Jahre bei Accenture. Bin dann aber mit dem Wechsel in die Bankenwelt eher in einer Sie-Kultur gelandet. Ich fühle mich ehrlicherweise mit beidem sehr wohl.
FAZ oder SZ?
Beides.
Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
Das neue Land von Verena Pauster.
Auf was achten Sie bei Bewerbung?
Natürlich auf Inhalte, ganz klar, aber vor allem auf Einstellung und Cultural Fit, weil ich glaube, dass man damit am meisten wirklich die Zukunft gestalten muss.
Und Cultural Fit bringt mich zu meiner letzten Frage. Was würden Ihre Mitarbeiter über Sie sagen?
Das müssen Sie die Mitarbeiter fragen, nicht mich.
Okay, aber dennoch eine Herzensfrage hätte ich noch. Gibt es Förderprojekte, Sie sind ja auch in Afrika und in aller Welt tatsächlich engagiert, die Ihnen persönlich ans Herz gehen auch? Gibt es da auch welche, wo Sie sich vielleicht sogar vor Ort ein Bild machen?
Natürlich vor Ort, klar, das ist jetzt im letzten Jahr etwas ausgefallen, weil wir ja aufgrund von Corona weniger reisen konnten, aber es ist durchaus sehr üblich, dass wir im Vorstand auch weltweit unterwegs sind und uns unsere Finanzierungen anschauen. Das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich mit den Kreditentscheidungen, die wir treffen, auch gemeinsam für die KfW haften und das wirklich verstehen müssen, was vor Ort da eigentlich mit den Investitionen passiert. Also das auf jeden Fall. Wenn Sie jetzt fragen, was mir eine Herzensangelegenheit ist, da hole ich vielleicht noch mal ein bisschen aus. Ich glaube, dass wir viel mehr in die Zukunft blicken müssen. Wir reden so viel darüber, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung die zwei Themen sind, mit denen wir unseren Wohlstand in der Zukunft und unser Wachstum generieren wollen. Und wir blicken so viel zurück. Das schmerzt mich manchmal und ich würde mir mehr Mut wünschen, nach vorne zu schauen. Und wenn wir uns anschauen, woran hakt das eigentlich, dann sehen wir, dass wir in Deutschland den Anschluss verpasst haben im Umfeld Digitalisierung. Wir sind gut in Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Kfz-Technologien, Produktionstechnologien, Natur und Umwelt, Medizin fallen wir schon ein bisschen ab und IT-Technologie, da haben unsere Volkswirte gesagt, sind wir im Prinzip wie ein kleines Faultier. Wir haben alles, was es zum Leben braucht, aber wir sind einfach unendlich langsam. Und ich glaube, das müssen wir zwingend ändern, da die IT als Grundlage jetzt nicht nur in der Bank für Handlungsfähigkeit natürlich steht, sondern auch in den Zukunftstechnologien eine immer größere Rolle spielt. Wenn wir uns anschauen, welche Patente in den Zukunftstechnologien eine große Rolle spielen, dann sind es immer mehr IT-Patente. Das heißt, je mehr wir die IT-Technologie, in der IT-Technologie den Anschluss verlieren, umso schwerer tun wir uns auch in den anderen Zukunftstechnologien. Das heißt, da schmerzt mir das Herz und das fängt für mich bei der Bildung an. Ich habe ja auch zwei Kinder und finde das wahnsinnig wichtig, dass auch eine digitale Bildung und Ausbildung eine große Rolle spielt. Und da haben wir als KfW uns entschieden, dieses Thema voranzutreiben und ein Bildungszentrum in Berlin gegründet. TUMO heißt das, nach einem Franchise-Modell, wo wir bis zu 1200 Schüler im Normalfall nach Corona in digitalen Technologien jede Woche ausbilden. Da sind Coaches, es ist also sozusagen schulbegleitend. Es geht darum, einfach nach der Schule einen Ort der Begegnung zu haben, wo man in diese Technologien einen Einblick gewinnen kann. Und das soll für Jungs und Mädels gleichsam gelten, damit wir auch so ein bisschen von diesen Stereotypen wegkommen und einfach das Thema digitale Bildung schon früh anfangen. Und dieses TUMO-Zentrum, was wir haben, möchten wir gerne in anderen Städten auch ausrollen. Und sehen da auch schon seitens der Kommunen ein unglaublich großes Interesse, das fortzuführen. Und ich glaube, da müssen wir ran. Und das ist mir auch tatsächlich eine große Herzensangelegenheit.
Und dann einen Schritt weiter nach der Schulbildung. Die jungen Talente, die bei Ihnen in der KfW sind. Was tun Sie, um die an die KfW zu binden? Also Sie im Sinne von die KfW als Ganzes?
Ja, also da spielen eben auch moderne Technologien, denke ich, eine Rolle. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Mitarbeiter für die IT zu gewinnen, dann waren ja die Banken über einen langen Zeitraum nicht die ersten Arbeitgeber. Aber wenn wir uns anschauen, wen wir brauchen, dann sind natürlich die IT-Skills ein ganz, ganz wichtiger Treiber auch für unsere Weiterentwicklung in der KfW. Und ich glaube, da müssen wir darauf achten, dass wir mit der Zeit mitgehen, dass wir moderne Technologien nutzen, dass wir uns auch flexibel aufstellen. Auch hier machen wir uns Gedanken, wie wir mobiles Arbeiten unterstützen können, wie wir flexibler sitzen. Also wir haben gerade große Initiative FlexSpace, wo wir quasi diese alten Bürostrukturen aufbrechen und sagen, jeder darf sich einen Sitzplatz buchen, wenn er einen braucht in der KfW. Und wenn jemand von zu Hause aus arbeiten möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Und da hat uns auch Corona einfach nochmal ein bisschen bestätigt, denn letztlich haben wir hier gesehen, das Ganze funktioniert gut. Und ich glaube, dass hier der Weg weg von einer sehr hierarchischen Struktur hin zu, wir möchten, dass unsere Mitarbeiter mitdenken, dass sie kreativ sind, dass sie mit uns nach vorne gehen und jeden Tag dafür kämpfen, besser zu werden. Das ist eigentlich das, was wir brauchen und keine Steuerung über Anwesenheit. Und ich glaube, mit diesem Ansatz kommen wir ganz gut voran. Das hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt. Wir haben einen sehr, sehr hohen Zulauf an externen Mitarbeitern und sehen, dass sogar trotz Corona hier wir viele neue, auch junge Kollegen gewinnen konnten. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, denen auch unsere sehr faire und offene KfW-Kultur dann näher zu bringen, was ja ein bisschen schwieriger ist, wenn man sich so wenig physisch trifft.
Das stimmt. Und Sie haben mal gesagt, dass auch Diversität aus Ihrer Sicht ein großes Erfolgskriterium für agile Arbeitsmodelle darstellt. Konnten Sie das umsetzen in Ihrem Arbeitsalltag bereits?
Da ist jetzt die wichtige Frage natürlich, wie definieren wir Diversität? Damit meine ich nicht nur männliche und weibliche Mitarbeiter, sondern unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Skills. Und das haben wir im Rahmen dieser agilen Transformation, die wir in unseren Projekten machten, durchaus erlebt, indem wir siloübergreifende Teams zusammengestellt haben mit völlig unterschiedlichem Hintergrund, die einfach eng zusammenarbeiten und über diese enge Zusammenarbeit auch eine viel höhere Offenheit der Anliegen der anderen gegenüber entgegenbringen konnten. Und ich glaube, dass das wirklich gezeigt hat, wie wichtig diese unterschiedlichen Hintergründe sind. Und das kann man natürlich auch für die Diskussion von der Unterstützung auch weiblicher Führungskräfte und so weiter übertragen. Aber ich meinte das wirklich auch größer gedacht. Denn es ist ja viel einfacher, wenn man sich immer mit den Menschen umgibt, die genauso denken wie man selbst. Aber schlauer werden wir, indem wir uns da breiter aufstellen und auch gerne neugierig in Diskussionen gehen.
Absolut. Aber zum Thema Frauen als Führungskraft, dennoch nochmal kann man ja sagen, dass Sie im Bereich jetzt auch gerade Frauen im Bankwesen schon ein Role Model darstellen. Hatten Sie selber persönlich auch ein Vorbild oder einen Mentor?
Ja, immer. Also für mich war es immer wichtig, von anderen zu lernen. Und ich habe mir immer Mentoren gesucht, mit denen ich mich auch austauschen konnte. Vielleicht wussten die manchmal nicht mal, dass sie Mentor für mich waren. Aber das waren nicht immer nur Frauen, sondern eigentlich verschiedene Menschen, wo mir einfach Dinge aufgefallen sind, die sie besonders gut gemacht haben und wo ich so dachte, da kann ich mir auch was abschauen oder auch für mich mitnehmen, gewisse Dinge nicht tun zu wollen. Und das war für mich unheimlich wertvoll. Und Sie sprechen es ja an, in der KfW sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben 34,9% der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Das ist ja keine so schlechte Zahl. Natürlich wollen wir da noch besser werden, aber es ist ja erstmal eine ganz gute Ausgangsposition. Und wir werden jetzt ab Juni mit der neuen Kollegin, die noch zu uns stößt, tatsächlich paritätisch im Vorstand sein. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann anfühlt, wenn wir da mit der Hälfte Männer und der Hälfte Frauen sitzen. Und ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr gut funktionieren wird.
Hervorragend. Sie sind auch noch Mitglied in der Wertekommission. Beschreiben Sie doch noch mal kurz, was es damit auf sich hat.
Ja, das ist zustande gekommen, weil wir in der KfW da mal Gastgeber waren vor 2 Jahren und ich da die Wertekommission kennenlernen konnte. Und was mich da fasziniert, ist, dass wir sagen, wir machen es uns zum Thema, in der Wirtschaft nicht nur nach ökonomischen Werten zu gehen, sondern auch wirkliche Werte in die Unternehmen zu tragen. Und es ist schön, sich da mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch zu thematisieren, dass es nicht nur darum geht, jetzt ökonomische Kennzahlen zu erreichen, sondern über das Wie nachdenken muss. Und ich glaube, das tut auch gerade uns Führungskräften sehr, sehr gut, sich ab und zu ein Stück zurückzunehmen und zu überlegen, ob wir die Dinge auch gut machen oder wie wir sie besser machen können und wie wir zu unseren Werten stehen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Kompass, da wir ja immer wieder Entscheidungen treffen müssen, wie wir priorisieren. Und ja, ich glaube, einen guten eigenen Wertekompass braucht man dafür.
Und ich finde, das ist ein hervorragender Bogen, auch wieder zu unserem Anfang, dem Thema Nachhaltigkeit, in dem, genau wie Sie sagen, immer wieder zu hinterfragen, was tun wir und warum tun wir das und wie tun wir das. Deswegen nur noch eine allerletzte Frage an Sie. Sie sind eigentlich schon seit Beginn Ihrer Karriere im Finanzsektor unterwegs. Warum eigentlich? Was fasziniert Sie daran? Oder könnten Sie sich auch vorstellen, in einer anderen Branche zu arbeiten?
Hätten Sie mich das ganz zu Beginn gefragt, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja Betriebswirtschaft und VWL studiert, VWL in den USA, Betriebswirtschaft in Deutschland und habe dann gedacht, ich möchte bei einer Beratung beginnen, um erstmal möglichst viel kennenzulernen und mich dann festzulegen. Und da habe ich in der Bankenwelt begonnen und bin da auch hängen geblieben, weil ich finde, dass man da viel bewegen kann. Es gibt viel zu tun und ich empfinde die Banken oft wesentlich moderner, als das von außen dargestellt wird und habe hier auch den Anspruch, dass wir Impact haben möchten. Und ich denke, dass man aus der Finanzwelt auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die wirtschaftliche Gestaltung haben kann. Und muss auch jetzt sagen, dass gerade im Umfeld Nachhaltigkeit das in meinen Augen nochmal viel wichtiger wird, zu schauen, auf welche Themen setzt man, wie schaffen wir es hier wirklich, diese Transformation der Wirtschaft zu unterstützen. Und da kommt Banken eine ungemein große Verantwortung zu, auch um die Nachhaltigkeitsziele noch besser zu erreichen. Und deswegen bin ich sehr glücklich in diesem Sektor.
Und da sind wir komplett einer Meinung. Und ich ein schöneres Schlusswort als diese Liebeserklärung ans Banking kann ich mir erneut nicht vorstellen. Deswegen ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Kehr.
Vielen Dank, Frau Rose.
Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle 2 Wochen, jeweils am Dienstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.